Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Das bringt doch fast gar nichts. Viele Menschen finden, dass der eigene Beitrag zur Erderwärmung bzw. zu ihrer Verringerung völlig vernachlässigbar ist und in der Tat bei mehr als 7 Milliarden Menschen entfällt auf den oder die Einzelne nur ein sehr kleiner Teil des weltweiten CO2-Ausstoßes. Manche Menschen meinen sogar, dass der Anteil Deutschlands insgesamt an der Erderwärmung kaum ins Gewicht falle, angesichts des größeren CO2-Ausstoßes von Ländern wie China oder der USA. Dabei steht Deutschland in der unrühmlichen Rangliste der Klimasünder auf Platz 6 mit mehr als 2% Anteil am Treibhauseffekt und das bei gerade mal 1% der Weltbevölkerung. Und wenn sich niemand zuständig fühlt, dann bleibt alles beim Alten und es wird wärmer und wärmer. Was kann ich selbst für den Klimaschutz tun? Das fragen wir in einer 6-teiligen Serie, die heute beginnt. Wir haben mit Menschen gesprochen, die ihr Verhalten hier geändert haben. Und wir haben Experten gefragt, was bei Verkehr, Heizung, Ernährung und so weiter drin ist. Außerdem heute im Programm rund erneuerte Reifen, die Artenschutzkonferenz in Genf und Konservieren von Obst und Gemüse mit möglichst geringem Vitaminverlust. Und im Verbrauchertipp geht es um Internet per DSL für zu Hause. Die autogerechte Stadt, das war lange Zeit das Leitbild der Planer, doch inzwischen ist klar, das hat jede Menge Probleme mitgebracht. Die Abhängigkeit vom Auto ist eines davon, für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, in der Freizeit, ohne Auto wird es schnell kompliziert, sagen zumindest die, die Auto fahren. Die Erderwärmung ist jetzt ein weiterer Grund, das Auto kritisch zu sehen. Und in der ersten Ausgabe unserer Serie über den eigenen Beitrag zum Klimaschutz geht es um den Verzicht auf das Auto. Philipp Banse hat eine Familie getroffen, die mit Fahrrad, Bus und Bahn auskommt.
Ich öffne jetzt auf meinem Telefon die App des Stadtteilautos Münster, die heißt Cambio.
Andreas von Hain wohnt mit seiner Frau und 2 Kindern in Münster, zentrale Lage. Vor 7 Jahren hat Familie von Hain beschlossen, wir schaffen unser Auto ab.
Wir wollten es erstmal ausprobieren, weil wir ganz gern was für den Klimaschutz tun wollten. Und das ist jetzt 7 Jahre her und seitdem läuft das ziemlich gut.
Julia von Hain ist Juristin. Zu ihrem Arbeitsplatz im Amt für Gleichstellung in Münster fährt sie mit dem Rad. Keine 10 Minuten. Fürs Einkaufen hat sie ein Rad mit großen Körben vorne und hinten. Die beiden Kinder gehen zu Fuß zur Schule oder fahren mit dem Fahrrad. Zum Sport fahren sie mit dem Bus. Im Winter, gesteht Julia von Hain, wenn sie mit den Kindern im Schneematsch auf den Bus warten muss, gäbe es Momente, in denen die Gedanken an ein Auto auftauchen. Bei ihr, aber nicht bei den Kindern.
Was ich wirklich sehr schön finde, ist, dass die beiden noch nie gesagt haben, Mensch, die anderen haben ein Auto und wir nicht und die haben sogar 2 und das ist so viel bequemer und jetzt regnet es, jetzt müssen wir mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Bus oder laufen oder eben zur nächsten Station, um ein Auto auszuleihen. Kann ich mich nicht erinnern, dass wir das mal jemals von denen gehört haben. Im Gegenteil, die beiden sind wirklich schon fast stolz darauf, dass wir es ohne Auto schaffen und versuchen auch schon, andere zu überzeugen, versuchen auch die Oma zu überzeugen, bislang erfolglos. Aber das ist wirklich schön zu sehen.
Andreas von Hain kann viel zu Hause arbeiten. Ins Büro seines Arbeitgebers muss er nur rund 2-mal pro Woche. Das Büro liegt in Dortmund, 70 Kilometer entfernt. Oft muss Andreas Hain auf Dienst reisen. Er fährt immer mit der Bahn. Ja, die kommt manchmal zu spät. Ja, er muss 5 Minuten mit dem Rad zum Bahnhof fahren.
Ich finde es nicht dramatisch. Ich finde, die Zugfahrt ist meine Zeit, die man ganz gut nutzen kann. Sowohl für die Arbeit als auch fürs Privatvergnügen, fürs Lesen oder für einen Film gucken oder irgendwas. Ich finde das deutlich angenehmere Fortbewegungsart, als jetzt im Auto durch die Gegend zu rasen.
Für Transporte oder Ausflüge aufs Land nutzen von Heinz stationäres Carsharing. Die Autos und auch die Transporter stehen 5 Minuten entfernt auf einem Parkplatz. Da müssen sie auch wieder abgegeben werden.
Und wir versuchen immer, wenn es irgendwie geht, wenn die Strecke das hergibt, unser Elektrofahrzeug zu mieten.
Die Bilanz nach 7 Jahren ohne Auto.
Also die Bilanz ist uneingeschränkt positiv. Also die Nachteile sind kaum spürbar und die Vorteile, also zumindest die Vorteile fürs Gewissen überwiegen. Finanzielle Vorteile hat es nicht großartig, aber wir fühlen uns in der Konstellation sehr wohl. Wir glauben nicht, dass wir auf irgendwas verzichten.
Ja, die sind ja schon auf einem sehr wichtigen Schritt, dass sie halt die autofreie Stadt sozusagen leben.
Sagt Seraya Bock, Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Mobilität verursache über 20% unserer privaten CO2-Emissionen.
Gerade bei der Alltagsmobilität ist dann wichtig, ob Leute halt täglich mit dem Auto fahren.
Wer etwa 10 Kilometer mit dem Auto fährt, stößt knapp 2 Kilogramm CO2 aus. Wer die gleiche Strecke mit Bus oder Straßenbahn fährt, stößt rund 600 Gramm CO2 aus, also nur rund ein Drittel des Autos. Wer wie die von Heinz nur ausnahmsweise mal ein Auto nutzt und vor allem ohne Auto zur Arbeit fährt, habe seinen Klimafußabdruck schon erheblich verkleinert, sagt Seraya Bock. Die von Heinz zeigten aber auch noch etwas anderes.
Daran sieht man ganz gut, wo halt dann auch die Grenzen der oder des Einzelnen liegen.
Denn wer eine autofreie Stadt wolle, die das Klima schützt, aber auch leise ist, ungefährlicher und insgesamt gesünder und lebenswerter, der müsse die Rahmenbedingungen erheblich verbessern. Das fordert auch Andreas von Hein nach 7 Jahren ohne Auto.
Je teurer das Benutzen des eigenen Autos wird, desto attraktiver werden Alternativen dazu. Und ich finde fast noch schöner, die Alternativen attraktiver zu machen. Also den Nahverkehr auszubauen, ein zuverlässiges Bahnsystem aufzubauen. Und ich glaube, die Alternativen, die müssen stimmen, damit Leute erst gar nicht das Gefühl haben, ich muss auf irgendwas verzichten, sondern ich kann etwas einsetzen, was zumindest mal gleichwertig ist zum Autofahren.
Ein Beitrag von Philipp Banse. Kautschuk ist der wichtigste Rohstoff für Reifen. Gewonnen wird er auf Plantagen, unter anderem in Thailand. Ein Naturstoff gewiss, doch die Arbeitsbedingungen sind hart. Giftige Pestizide belasten die Umwelt. Es wäre möglich, mit weniger Kautschuk auszukommen, wenn abgefahrene Reifen besser recycelt würden. Doch auch bei der Runderneuerung von Reifen läuft längst nicht alles rund. Mein Kollege Kai Rüßberg hat sich mit dem Thema beschäftigt. Herr Rüßberg, wie steht es denn um die Wiedernutzung von Reifen in Deutschland?
Vielleicht erstmal zwei Zahlen dazu. Es werden jährlich mehr als 50 Millionen Neureifen in Deutschland verkauft und 500.000 Tonnen Altreifen pro Jahr fallen an, sagt der Wirtschaftsverband Kautschuk. Davon werden ein Drittel direkt verbrannt, oft in Zementwerken, und zwei Drittel dann stofflich verwertet. Da wird also Granulat oder Gummimehl draus gemacht. Damit macht man dann zum Beispiel Flüsterasphalt, früher auch Sportplätze, aber da gibt es jetzt Bedenken. Es gibt nur einen Hersteller von den runderneuerten Reifen in Deutschland und der schätzt, dass etwa nur 0,4% des Reifenmarktes solche runderneuerten Reifen sind. In einer Reportage, die heute Abend in der ARD läuft, sagt der Grund dafür, dass es keinen Absatzmarkt gibt, Oblinka Julius, der ist Geschäftsführer der Firma Hilgenhaus bei Osnabrück.
Im Wesentlichen werden die Reifen geschreddert und werden dann an Zementwerke geliefert, die die Reifen verheizen. Da ist es aber tatsächlich so, dadurch, dass wir eine Überverfügbarkeit dieses Altmaterials haben, nehmen die ersten Zementwerke schon gar keine Ware mehr an oder anstatt dafür zu bezahlen, lassen sie sich das Verheizen bezahlen.
Wie ist denn die Umweltbilanz bei der Wiederverwertung von Altreifen? Ist es also sinnvoll, daraus neue Reifen zu machen?
Ja, auf der einen Seite werden etwa 70% des eingesetzten Kautschuks direkt eingespart. Kautschuk, haben Sie ja schon gesagt, wird unter fragwürdigen Bedingungen angebaut. Die gesamte Karkasse, also das Grundgerüst sozusagen des Reifens, wird dabei ja weiterverwendet. Die Gummischicht wird abgemacht, die alte, und obendrauf kommt eine neue Gummischicht. Das sind so etwa 3,5 bis 4 Kilogramm Kautschuk und das spart schon eine ganze Menge. Es spart auch etwa die gleiche Menge, nämlich 70% an Energie, und die Firma Hinghaus gibt zum Beispiel an, dass sie auch noch von dem Strom, den sie braucht, 30% selbst nachhaltig auf dem Dach mit Solar erzeugt.
Können denn runderneuerte Reifen bei der Sicherheit mithalten mit alten Reifen?
Also runderneuerte werden relativ selten in diesen Tests getestet, den die Autozeitungen dann veröffentlichen. Dabei schneiden sie dann aber oft im oberen Segment ab, auf wirklicher Augenhöhe zu den Topmarken. Das sind heute moderne Verfahren, da lassen sich wirklich ähnliche Reifen wie Neureifen herstellen. Zum Beispiel bei Hinghaus, da gibt es ein Produkt mit dem Tempoindex Y, der ist bis 300 Stundenkilometer gültig. Die werden auch im Rennsport verwendet. Alle Karkassen werden vor der Wiederverwendung heutzutage optisch zweifach geprüft. Und zwar auch mit einem technischen Verfahren, das heißt Chirografie, die werden also durchleuchtet, damit da keine Risse oder Schnitte sind, also durchaus sichere Reifen.
Und wie sieht es bei den Kosten aus? Lohnt sich das für den Autofahrer?
Also gegenüber Premium-Reifen spart man so etwa 50% des Kaufpreises ein. Das ist schon bedeutend. Die richtige Konkurrenz sind so billige Reifen, die immer mehr auf den Markt aus Fernost drängen. Aber auch da sind es noch etwa so 25-30% Einsparung. Und für die Umwelt ist es natürlich ein deutlicher Gewinn. Man muss auch sagen, in anderen Ländern, da muss eine Ökoabgabe gezahlt werden in der EU, wodurch dann die Wiederverwertungsquote und das Angebot an Altreifen für runderneuerte Reifen deutlich höher ist.
Kai Rüßberg war das über Runderneuerung von Reifen. Herzlichen Dank. Es geht um Artenschutz im Allgemeinen und um ganz viele Tier- und Pflanzenarten im Besonderen. In Genf verhandeln die Vertragspartner des Washingtoner Artenschutzübereinkommens in diesen Tagen darüber, wie der grenzüberschreitende Handel mit Tieren und ihren Produkten umwelt- und naturverträglich stattfinden kann. Im Mittelpunkt steht dabei ein Rohstoff, der aus den Stoßzähnen von Elefanten gewonnen wird. Es geht um Elfenbein. Im südlichen Afrika gibt es Bestrebungen, das weitreichende Verbot des Handels mit Elfenbein aufzuweichen. Wir haben vergangene Woche darüber berichtet, wie dies bei den Delegierten in Genf ankommt. Dazu der Beitrag von Dietrich Karl Meurer.
Tierschutz funktioniert, erzählt am Rande der Genfer Artenschutzkonferenz voll Begeisterung Patience Gandiva von der Wildtierbehörde des südafrikanischen Landes Simbabwe.
We have got a good story to share.
Wir haben eine Geschichte, die wir der Welt erzählen müssen. Das Geheimnis der Erhaltung der Elefanten.
Of the conservation of the elephants.
Patience Gandiva verweist auf den Erfolg der radikalen Schutzmaßnahmen, die dazu geführt haben, dass die Bestände der grauen Dickhäuter in Simbabwe mittlerweile stabil sind. Deshalb könne man es auch wagen, das weltweite strikte Verbot des Handels mit Elfenbein wieder etwas zu lockern.
We need to be allowed.
Der Handel muss uns wieder erlaubt werden, natürlich reguliert.
But in a regulated manner.
Mehrere Länder des südlichen Afrikas haben einen Antrag gestellt, einen nicht kommerziellen Handel mit Elfenbein zu erlauben. Patience Gandiva von der Wildtierbehörde Simbabwes argumentiert, mit dem Ertrag könnten weitere Schutzprogramme für Elefanten finanziert werden. Nun, es ist sehr wichtig, dass die Arten, die wir erhalten wollen, auch für ihre Erhaltungskosten aufkommen. Die Schutzprogramme der meisten Regierungen im südlichen Afrika sind unterfinanziert. Naturschutz war noch nie billig, sondern ist ein teures Unternehmen. Tierschützer sind entsetzt über das Ansinnen, etwa Arnulf Könke, der Leiter des Fachbereichs Artenschutz bei der Natur- und Umweltschutzstiftung World Wide Fund for Nature, WWF.
Jedes Jahr werden ungefähr 20.000 Tiere für ihr Elfenbein illegal getötet. Und gegen diese Wildereikrise muss dringend vorgegangen werden. Wir glauben aber, dass diese Anträge aus dem südlichen Afrika, auch wenn wir die Fortschritte der Länder sehr schätzen, was die Bestände angeht, zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die nicht unterstützen können. Es ist keine Zeit gerade für mehr Elfenbeinhandel auf der Welt.
Seit Jahren versuchten der WWF und andere, die Nachfrage nach Elfenbein zu reduzieren, etwa in Asien. Zwar ist in China der Handel seit dem letzten Jahr komplett verboten, doch zeige Japan Interesse, heißt es etwa vom Tierschutzverband Pro Wildlife. Eine Freigabe des Handels sende an die potenziellen Konsumenten genau das falsche Signal. Auch Deutschland sieht den Antrag aus Afrika kritisch. Jürgen Friedrich vom Bundesumweltministerium, der Leiter der deutschen Verhandlungsdelegation bei der Genfer Artenschutzkonferenz, befürchtet, dass legaler und illegaler Elfenbeinhandel nicht klar voneinander zu trennen sein würden.
Wenn man jetzt die Märkte für Elfenbein zum Beispiel aus dem südlichen Afrika wieder öffnen würde, dann besteht eindeutig aus unserer Sicht die Gefahr der Vermischung von diesen dann legal gehandelten Beständen mit den illegalen Beständen aus der Wilderei, die dann dadurch reingewaschen werden könnten.
Die Generalsekretärin des Washingtoner Artenschutzübereinkommens Yvonne Igero spricht von einem Dilemma. Sie selbst habe beobachten können, dass zum Beispiel in Simbabwe die Elefantenbestände in einigen Gegenden stark gewachsen sind. Das sorge für Konflikte mit der Bevölkerung. Schäden, die die Tiere anrichten, könne man sehen. Habe man sich bislang auf den illegalen Handel konzentriert, müsse man nun andere Fragen stellen.
How can we benefit?
Wie können wir den Menschen helfen, die Seite an Seite mit dieser Tierwelt leben? Wie können wir sicherstellen, dass die Wildhüter, die auf die Elefanten aufpassen, über die finanziellen Mittel und Ressourcen verfügen, damit sie sich um sie kümmern können und dass diese Lebensraum finden? Die ortsansässige Bevölkerung müsse in der Lage sein, mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der Tierbestände ein gutes Auskommen zu finden. Das klingt fast so, als befürworte sie einen Elfenbeinhandel. Doch Yvonne Igero betont, sie
Sie sei völlig neutral. Die Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens allein würden über die Anträge entscheiden.
Ein Beitrag von Dietrich Karl Meurer. Und an dieser Stelle eine Meldung. Er ist ein Opfer der Erderwärmung. Auf Island ist offiziell der erste Gletscher für tot erklärt worden. Der 700 Jahre alte Ökjökudl gilt formell nicht mehr als Gletscher, weil er mit nur noch 15 Metern Eisdicke zu leicht geworden ist, um sich vorwärts zu schieben. An der Abschiedszeremonie nahmen gestern rund 100 Menschen teil, darunter Regierungschefin Katrin Jakobsdottir. An Ort und Stelle wurde eine Tafel enthüllt mit der Überschrift »Ein Brief an die Zukunft«. Und darauf heißt es weiter, in den nächsten 200 Jahren sei zu erwarten, dass alle unsere wichtigsten Gletscher den gleichen Weg gehen. Und die Gedenktafel diene dazu anzuerkennen, was wir wissen und was vor sich geht und was zu tun ist. Schmelzende Gletscher verlieren weltweit nach neuen Schätzungen jährlich rund 335 Milliarden Tonnen Eis. Zu diesem Schluss kommen Forscher aus Zürich, die Satellitenmessungen und Beobachtungen vor Ort ausgewertet haben. Zu unserem nächsten Thema. Ganz klar, wenn sie direkt vom Strauch kommt und noch im Garten gegessen wird, dann ist eine Tomate besonders frisch und die Vitamine sind noch komplett drin. Doch das ist die Ausnahme. Heute werden Obst und Gemüse oft haltbar gemacht. Auch Hobbygärtner tun dies natürlich, denn die Ernte konzentriert sich auf den Sommer. Doch das Haltbarmachen kostet Vitamine. Das eine Verfahren mehr, das andere weniger. Und wie sie es richtig machen, das hat Susanne Kuhlmann in Erfahrung gebracht.
22 kosten. Beeren und Mirabellen, Erbsen und Bohnen kommen jetzt ausgereift und frisch auf den Markt mit einem Maximum an Vitaminen. Die richtige Zeit also, um sich einen Vorrat für die kommenden Monate anzulegen. Einfrieren oder einkochen, trocknen oder fermentieren, je nach Konservierungsmethode geht das mit mehr oder weniger großem Vitaminverlust einher. Elke Wiczorek vom Netzwerkhaushalt über das richtige Einfrieren von Obst und Gemüse.
Bei Beeren ist es so, dass man die eigentlich einzeln einfrieren sollte, auf ein Brett gelegt. Und wenn sie gefroren sind, dann kann man sie in eine Dose oder in eine Tüte packen. Bei Gemüse muss man dann darauf achten, dass man das vorher blanchiert, weil dann die Enzyme deaktiviert werden. Und dann hält sich das besser und verfärbt sich auch nicht so stark während des Lagerungsprozesses.
Zum Blanchieren gibt man Spinat oder Stangenbohnen 1 bis 4 Minuten in kochendes Wasser oder Wasserdampf und danach zum Abkühlen schnell in Eiswasser. Das unterbindet den Vitaminabbau durch Enzyme, sagt Alvine Kratz, Ökotrophologin an der Fachhochschule Münster. Was aber nicht heißt, dass bei Obst und Gemüse in der Tiefkühltruhe überhaupt kein Vitaminabbau stattfindet.
Vitamin C wird doch zu 30% verloren gehen beim Einfrieren, wobei andere Vitamine der B-Gruppe doch sich besser halten. Das sind dann eher so 10%, die verloren gehen.
Steinobst wie Kirschen, Aprikosen und Pflaumen kann gut eingekocht oder eingemacht werden und ist dann lange haltbar. Was passiert mit den Vitaminen?
Also einkochen ist ähnlich wie beim Kochen. Da haben wir Vitaminverluste von 40-60%. Also A, abhängig von der Sorte und B, abhängig auch von dem Vitamin. Der Vorteil, den wir haben beim Einkochen, ist, dass sie die Keime abtöten und auch die Enzymaktivität wird gestoppt.
Eingekochtes hält sich etwa ein Jahr, aber der Vitaminverlust ist erheblich. Noch deutlicher fällt er beim Trocknen ins Gewicht.
Aber auch hier haben wir Vitaminverlust. Das Vitamin C geht wirklich stark verloren, zu 80% ist es dann anschließend auch weg. Bei anderen Vitaminen sieht es wieder anders aus. Das ist dann so zwischen 10-50% geht auch da verloren.
Allerdings bleiben die Mineralstoffe erhalten. Getrocknet wird Obst entweder in speziellen Dörrautomaten oder im Backofen, erklärt Elke Wiczorek vom Netzwerk Haushalt. Geeignet sind
Birnen, Äpfel, auch Pflaumen kann man gut trocknen. Das Schonendste ist eigentlich an der Luft zu trocknen. Oder dann im Backofen, dass man über den Rost ein Tuch legt.
Die Temperatur auf 30-50 Grad einstellt und das Obst bei leicht geöffneter Backofentür 2-3 Stunden dörren lässt. In Mode gekommen ist seit einigen Jahren wieder die Fermentation. Was dabei passiert, beschreibt Fritz Tittgemeier, Professor für Lebensmittelmikrobiologie an der Fachhochschule Münster.
Fermentation ist die Herstellung von Lebensmitteln mithilfe von Mikroorganismen. Und diese Mikroorganismen essen in der Regel Zucker, machen aus dem Zucker halt Säuren. Fermentationslebensmittel sind dann entsprechend immer sauer, dadurch sind sie auch konserviert. Und sie produzieren nebenher ein ganzes Portfolio an Aromastoffen.
Frisches Gemüse wird zerkleinert und in Salzlake eingelegt. Die Mikrobakterien, die sich auf der Gemüseoberfläche befinden, reichen aus, um die Gärung zu starten. Die läuft in wenigen Tagen bei Zimmertemperatur ab und das schont die Vitamine.
In der Regel ist der Vitaminverlust extrem gering bei fermentierten Lebensmitteln.
Über das Haltbarmachen von Obst und Gemüse berichtete Susanne Kuhlmann.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Auf dem Land herrscht nicht nur die Idylle und das gilt erst recht für die Nutzung des Internets auf dem Land. Mancherorts ist es zum Verzweifeln langsam. Unter Umständen ist da der LTE-Standard eine Alternative. Er ist eigentlich vorgesehen für das mobile Internet. Doch es gibt Tarife für das LTE zu Hause. Was davon zu halten ist, erfahren Sie im Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Immerhin, im kleinen Frotheim in Ostwestfalen gibt es DSL-Internetanschlüsse. Das Problem ist nur, sie sind extrem langsam, erzählt Bernd, der seit 2005 in dem Dorf wohnt.
Was man vergessen konnte, war YouTube-Filme gucken, große Downloads machen und eine E-Mail verschicken mit einem größeren Anhang, paar Fotos drin oder so, so gut wie nicht möglich. Also das war schon sehr schlapp.
Inzwischen ist aber auch in Bernds Haus schnelles Internet eingezogen. Allerdings nicht als DSL-Anschluss über das Telefonkabel, sondern über den schnellen Mobilfunkstandard LTE.
So. Ja, jetzt sind wir gerade auf dem Dachboden und gehen hier Richtung Giebelspitze. Und da oben kann man die LTE-Antenne sehen.
Die LTE-Antenne ist direkt auf einen Mobilfunkmasten in der Nähe gerichtet und mit einem langen Kabel mit dem passenden LTE-Router verbunden. Und der funktioniert im Prinzip genau wie ein WLAN-Router am DSL-Anschluss. Er stellt also die Verbindung mit dem Internet her, benutzt dafür aber statt der Telefonleitung das Mobilfunknetz. Laptops, PCs oder Smartphones können dann ganz einfach per drahtlosem WLAN-Funknetzwerk mit dem Router verbunden werden und sich die LTE-Verbindung teilen. Die externe Antenne unter dem Dach sorgt dafür, dass die Internetverbindung besonders stabil ist, auch wenn der Funkmast ein paar Kilometer weit weg steht. Ist der Mast in der Nähe, reichen in der Regel sogar die kleinen Stummelantennen direkt am Router für die Verbindung. Theoretisch lässt sich mit einem LTE-Router jeder beliebige Smartphone- oder Datenmobilfunktarif nutzen. Allerdings ist bei solchen Angeboten das enthaltene Datenvolumen meist eher gering und würde oft schon beim Anschauen von ein paar Internetvideos aufgebraucht. Sinnvoller sind deshalb sogenannte LTE-Zuhause-Tarife. Die kosten meist um die 40 Euro im Monat. Sie sind also etwas teurer als die typischen Smartphone-Tarife. Im Gegensatz dazu bieten sie aber deutlich mehr Datenvolumen, meist mindestens 40 Gigabyte, oft sogar deutlich mehr, erklärt Arne Düsterhöft vom Verbraucherportal Finanztipp.
Dafür hat der LTE-Zuhause-Tarif natürlich seine Limitierung. Ich kann ihn nur zu Hause benutzen.
Ein Sonderfall ist der sogenannte Hybrid-Tarif der Telekom. Er ist eine Kombination aus dem oft extrem langsamen DSL-Anschluss über die Telefonleitung und einem schnellen LTE-Tarif. Dafür wird der LTE-Router dann zusätzlich noch mit einem Telefonanschluss im Haus verbunden, erklärt Finanztipp-Experte Düsterhöft.
Immer wenn die Daten schneller durch die Leitung kommen müssten, schaltet der Router die Antenne an und funkt im LTE-Netz und ergänzt so die Kupferleitung mit dem Handynetz.
Technisch bringt das zwar in der Regel keinen großen Geschwindigkeitsgewinn, trotzdem kann sich der Hybrid-Tarif für Verbraucher lohnen.
Weil es der einzige ist, der von der Datenmenge nicht limitiert ist. Und er ist noch relativ günstig im Vergleich zu LTE-Zuhause-Tarifen, die alleine über das Handynetz telefonieren.
Wer nur gelegentlich schnelles Internet braucht, beispielsweise in der Gartenlaube oder auf dem Campingplatz, kann aber auch noch deutlich günstigere LTE-Tarife finden. Die lassen sich dann teilweise sogar monats- oder tageweise buchen und müssen nicht durchgehend bezahlt werden.
Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Hier folgen gleich die Informationen am Mittag mit Tobias Armbrüster am Mikrofon. Und darin geht es unter anderem um Lage und Bilanz der schwarz-roten Regierungskoalition. Unter anderem im Interview mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.